Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Bettina Schmieding. 2022 ist ein besonderes Jahr für den Deutschlandfunk. Und deswegen wollen wir heute in den Kulturfragen ein bisschen selbstbezogener sein, als Sie es von uns kennen, meine Damen und Herren. Der Deutschlandfunk hat Geburtstag. Vor genau 60 Jahren ging das Programm in Köln auf Sendung. In diesem runden Geburtstagsjahr wird es pandemiebedingt keine große Party geben, aber wir wollen uns diesen 6 Jahrzehnten trotzdem in verschiedenen Sendungen nähern. In dieser Ausgabe der Kulturfragen mit dem Medienhistoriker Konrad Dussel. Professor Dussel lehrt an der Universität Mannheim neuere Geschichte. Seine Schwerpunkte sind Rundfunk- und Pressegeschichte. Vor seiner Berufung nach Mannheim hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Rundfunkarchiv gearbeitet und eines der Standardwerke über die deutsche Rundfunkgeschichte geschrieben. Herzlich willkommen zu den Kulturfragen, Herr Professor Dussel.
Guten Tag, Frau Schmieding.
Lassen Sie uns gleich zu Beginn mit einem Mythos aufräumen, wenn Sie einverstanden sind. Wenn wir im Deutschlandfunk hier im Sender über uns sprechen, dann heißt es ganz häufig, dass der Deutschlandfunk, als er vor 60 Jahren auf Sendung ging, der erste bundesweite Rundfunksender war. Das stimmt nicht so ganz, oder?
Das stimmt nicht so ganz. Ihr Sender hat eine lange, lange Vorgeschichte. Also man kann sagen, rund 40 Jahre kommen dann nochmal dazu. Die sollte man eigentlich auch in den Blick bekommen, damit man besser versteht, was mit dem Deutschlandfunk für ein Bewenden hat.
Was war da los in diesen 40 Jahren, wenn Sie es kurz zusammenfassen können?
Also man hat sehr früh begonnen, einen Deutschlandsender aufzubauen, weil man einen nationalen Hörfunk haben wollte, so wie das ja auch beim Deutschlandfunk die Idee ist, beim Deutschlandradio jetzt. Und dieser Deutschlandsender sollte eben die Defizite der Rundfunkversorgung in der Frühzeit in der Weimarer Republik ersetzen oder beseitigen. Also man hat da einen Sender aufgebaut, der mit Langwelle gesendet hat. In dieser Zeit, also in dieser Weimarer Republik, hat man schon versucht, also ein nationales Medium zu errichten. Und im NS hat man das natürlich übernommen und ausgebaut. Das war so die erste Phase. Und dann gibt es noch eine zweite Phase, die eigentlich auch wichtig ist. Der Deutschlandsender, der in der Weimarer Republik aufgebaut wurde, wurde dann so ein Stück weit, zumindest der Name, von der sowjetisch besetzten Zone der DDR dann aufgenommen und als eigener Sender nach Westen gerichtet. Und das ist so die Vorgeschichte, also diese, gerade den Deutschlandsender der DDR, den muss man als Hintergrund sehen, um die Etablierung des Deutschlandfunks 1960, 62 dann zu verstehen.
Und zu meiner ersten Frage, zu meiner Frage zurückzukommen, das erste bundesweite Rundfunkangebot war es auch tatsächlich nicht, weil da auch der NDR auf Langwelle ein bundesweites Programm angeboten hatte.
Ja, aber im Prinzip war das genau der Hintergrund. Man reagierte auf den Berliner Rundfunk, der eine Westabteilung hatte, die sich dann als Deutschlandsender gemeldet hat. Und das hat im Westen Bauchweh gemacht und der NDR, damals der NWDR, war ja die größte Rundfunkanstalt und die hat es übernommen, also da eine Antwort zu liefern.
Der NDR, also NWDR damals, hatte also die Langwelle als bundesweites Programm angeboten. Wie entstand denn dann die Idee eines nationalen Rundfunks, aus dem dann später der Deutschlandfunk entstehen sollte? Was sollte das Ganze?
Das ist ein ganz komplexes Gemenge gewesen. In dieser Frühzeit der Bundesrepublik war es ja so, es gab nur Landesanstalten, deren Vorläufer von den Militärregierungen gegründet worden waren. Die sollten sehr staatsfern sein und es sollte kein nationaler Rundfunk sein. Also alles, was an die NS-Zeit erinnert hat, sollte völlig ausgeschlossen sein. Und Adenauer hatte natürlich ein sehr großes Bauchweh damit, sowohl was das Fernsehen als auch was das Radio anging. Er wollte eigentlich schon Rundfunkmöglichkeiten haben in Staatshand. Und die eine Schiene war das Fernsehen, Thema für sich. Die andere Schiene war das Radio. Und da hat er also auf zwei Möglichkeiten gesetzt, wo er im Grundgesetz Reserven gesehen hat. Also Kultur ist Ländersache, Rundfunk ist Ländersache, aber die Staatsvertretung, die Außenpolitik, das nach außen, gerichtet. Das sollte von eigenen Sendern betrieben werden. Und das war zum einen die Deutsche Welle, die dann begründet wurde, und zum anderen der Deutschlandfunk. Also das war der Versuch zunächst mal von Adenauer, hier ein eigenes Medium in die Hand zu bekommen. Und entsprechend staatsnah war dann auch das Gründungsgesetz des Deutschlandfunks.
Also ein Auftrag per Bundesgesetz für die ganze Bundesrepublik, das ging nicht, da ja, wie Sie sagten, die Rundfunkhoheit bei den Ländern lag. Wer sollte denn diesen Sender hören?
Es waren im Prinzip zwei Publika, an die er gerichtet war. Zum einen die Bürgerinnen in der DDR, das war das eine, aber zum anderen auch das europäische Ausland. Und dabei vor allem östlich des Eisernen Vorhangs. Also man hat so die Vorstellung gehabt, der Deutschlandfunk als Sender, als europäischer Sender, speziell gegen den Warschauer Pakt, den Ostblock dann.
Die Wiedervereinigung stand ja im Staatsvertrag. Sollte dieses Ziel denn auch politisch im Programm durchgesetzt werden? War der Sender politischem Druck ausgesetzt?
Es war ja ein Widerspiel. Also auf der anderen Seite, der Deutschlandsender war ja genauso nach Westen gerichtet, wie der Deutschlandfunk nach Osten gerichtet war. Also beide Sender hatten die Idee eines geeinten Deutschlands ja schon vor Augen. Und natürlich war klar, dass vor diesem Hintergrund sowohl der Deutschlandsender als auch der Deutschlandfunk bestrebt waren, die Politik der eigenen Regierung zu vertreten. Und dass das natürlich bei dem Deutschlandsender der DDR viel massiver passiert ist wie beim Deutschlandfunk im Westen, das ist naheliegend. Aber er war auf keinen Fall so staatsfern, wie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für den Rundfunk in Deutschland ausgelegt waren. Also er war schon staatsnäher.
Woran hat man die Staatsnähe des Deutschlandfunks gemerkt?
Also das fängt schon bei der Gremienkonstruktion an. Wir haben ja das System bei allen Anstalten und auch beim Deutschlandfunk, beim Deutschlandradio, was ja jetzt eine Körperschaft ist, dass es einen Hörfunkrat und einen Verwaltungsrat gibt. Und die waren schon anfänglich sehr, sehr politiknah, also auf eine Weise politiknah, regierungsnah, muss man sagen, dass also das vom Bundesverfassungsgericht sicher keine Chance gehabt hätte, wenn denn jemand damals das Bundesverfassungsgericht angerufen hätte. Aber eigentlich war man ja froh, dass man diesen Sender hatte, der nach Osten gerichtet war.
Sie hatten Konrad Adenauer angesprochen, wie begrenzt das Verständnis von der demokratischen Relevanz eines staatsfernen Rundfunks war. Das konnte man an ihm ganz gut sehen, auch an seinem Versuch, ein zweites Fernsehprogramm zu schaffen. Sie hatten es gesagt, ungefähr zur gleichen Zeit, Anfang der 60er, entstand das Konzept für die Deutschlandfernsehen GmbH, also das sogenannte Adenauer-Fernsehen, wie es ja heute in den Geschichtsbüchern steht. Der Kanzler wollte einen Sender des Bundes, also quasi als Alternative zur, wie er fand, SPD-nahen ARD. Er wollte also Zugriffsmöglichkeiten. Warum hat das nicht geklappt? Sie hatten eben das Bundesverfassungsgericht erwähnt.
Ja, genau, das war der Hintergrund. Also der Deutschlandfunk und das Deutschlandfernsehen, man merkt ja schon in der Begrifflichkeit, die Nähe, sollten eigentlich zunächst in einem Paket verabschiedet werden. Das hat dann nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Dann hat man gesagt, naja, Deutsche Welle, Deutschlandfunk ist relativ unproblematisch. Trennen wir mal ab, kriegen wir gut durch. War im Oktober 1960, ist das vom Bundestag verabschiedet worden. Aber das Deutschlandfernsehen, das war das Problem. Und Adenauer hat unterschätzt den Widerstand der Länder, die in der Richtung dann auf ihre Autonomie in Kulturfragen beharrt haben und das Bundesverfassungsgericht angerufen haben. Im Januar 1961 hat es dann diese Pläne eines Deutschlandfernsehens verworfen. Also das Deutschlandfernsehen sollte ja national von der Regierung her Propaganda machen zu können, Werbung machen zu können, auch vor dem Hintergrund der neuen Wahl 61.
Also Gegenpropaganda, das sollte der Deutschlandfunk auch machen, also zur Stimme der DDR, das war ja, das war Ziel quasi, Auftrag, Programmauftrag des Programms.
Damals gab es noch keine Stimme der DDR.
Damals gab es den Deutschlandsender.
Ja, also da merkt man nämlich schon auch die Verschiebung, die sich im Laufe der Zeit ergeben hat. Also zunächst war es der Deutschlandsender. Da stand in beiden deutschen Staaten stand noch der Wiedervereinigungsgedanke ganz stark im Vordergrund. Und als man sich in der DDR davon verabschiedet hat, 1970, 1971, war dann auch der Deutschlandsender obsolet. Und dann wurde es Stimme der DDR, also das außenpolitische Instrument, aber nicht mehr vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung, sondern der eigenen Staatsbildung.
Aber ich wundere mich trotzdem ein bisschen, Herr Dussel, denn Propaganda kannte man ja im Grunde noch aus Goebbels Reichspropagandaministerium und dem gleichgeschalteten Rundfunk. Ich wundere mich, dass man diesen Sender, also den Deutschlandfunk, unter diesen Programmauftrag gestellt hat. War das denn Journalismus, was damals gemacht worden ist?
Das war schon durchaus Journalismus mit dem Hintergrund der ganz einseitigen Propaganda des Deutschlandsenders. Ja, also die westdeutsche Form von Demokratie und Objektivität im Sinne von möglichst verzerrungsfreier Information gegenüberzustellen. Also ein wichtiges Medium auch des frühen Deutschlandfunks, was sich durchzieht bis heute, sind Pressestimmen, wo man versucht hat, durch verschiedene Pressestimmen die Vielfalt auch in der öffentlichen Meinung in Westdeutschland vorzustellen, zum Teil auch in Westeuropa, was ja in der Form in der DDR überhaupt nicht möglich war.
Welches Verhältnis hatte der Deutschlandfunk zu den Hörerinnen und Hörern in der DDR denn aufbauen können?
Also das ist natürlich schwierig zu sagen, weil man sich schon damals viel auf Spekulation verlassen musste. Eine empirische Hörforschung in dem Sinn war ja überhaupt nicht möglich, von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland hat man sich sehr gehütet, solche Sachen direkt zu fragen. Also insofern war es nur indirekt möglich, zum Beispiel über Verwandtenbesuche, Auskünfte zu bekommen, wie kommt man denn da an. Aber insgesamt war das alles sehr, sehr vage.
Sie haben eben erwähnt, dass auch Osteuropa quasi im Programmauftrag mit dabei stand. Es gab ja auch ein Europaprogramm im Deutschlandfunk. Der Deutschen Welle wurde ja im gleichen Gesetz der Auftrag erteilt, ein Auslandsprogramm zu machen. Und der Deutschlandfunk sollte für die Bürger der DDR und für Osteuropa vor allen Dingen ein Programm machen, aber auch für andere europäische Länder. Das ist interessant. Was sollte das?
Das ist ja eins der Gründungsprobleme des Deutschlandfunks gewesen. Ja, die Deutsche Welle hat natürlich auch Anspruch erhoben, hier denselben Auftrag zu erfüllen. Und ich glaube, man hat sich das damals gar nicht so richtig überlegt. Also als man gesagt hat, wir wollen eine Deutsche Welle, die über Kurzwelle funktioniert. Also im Prinzip war ja der Hintergrund, es waren unterschiedliche technische Medien. Also die Deutsche Welle über Kurzwelle, der Deutschlandfunk über Langwelle. Aber dass inhaltlich da ein breites Überschneidungsfeld war, gerade DDR und Südosteuropa und Osteuropa, das hat man in der Form gar nicht gesehen. Und das hat zu heftigen Auseinandersetzungen auch zwischen den beiden Anstalten kann man gar nicht so richtig sagen. Doch Anstalten des Bundesrechts waren das, glaube ich, damals. Das hat zu großen Problemen geführt.
Es gab ja Europaprogramme. Also es gab Osteuropaprogramme, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, aber auch ein Programm für Großbritannien zum Beispiel oder in französischer Sprache. Wie hat sich das entwickelt?
Man kann sich ein Stück weit damit retten, dass man sagt, also der Deutschlandfunk war eigentlich mehr für die Information der über Deutschland in den anderen Ländern gedacht, während die Deutsche Welle ja stark den Anspruch hatte, für die Deutschen im Ausland zu sein.
Jetzt machen wir einen kräftigen Schritt in der Geschichte nach vorne. Aufgabe des Deutschlandfunks war also ein Programm für die DDR und für Osteuropa, auch für andere europäische Länder. Und dann kam der Fall der Mauer, ein tiefer Einschnitt auch für die Medien. In Ostdeutschland wurden neue Zeitungen gedruckt, Westverlage gingen in den Osten und gründeten dort eigene Blätter. In Ostberlin wurde aus dem Radio DDR 2 und Deutschlandsender das junge Programm Deutschlandsender Kultur, also kurz DS-Kultur, gemacht. Und die Frage war nun, was passiert mit dem RIAS? Was passiert mit dem Deutschlandfunk? Beide hatten Informationen für die Menschen auf der anderen Seite der Mauer im Aufgabenheft stehen. Und nun war die Mauer weg. War der Senderauftrag erledigt, Herr Dussel?
In der Form war er sicherlich nicht erledigt, aber klar, was die speziellen Themen gerade vom RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor anging, das war schon sehr problematisch, weil der RIAS natürlich schon so eine eindeutige kalte Krieggeschichte hatte und den jetzt ausgerechnet mit dem Deutschlandsender, also die Stimme der DDR ist ja kurzfristig zum Deutschlandsender auch umbenannt worden, ehe es dann mit Radio DDR 2 zum Deutschlandsender Kultur wurde. Also die zusammenzubringen, das war schon eine gewagte Unternehmung und nicht umsonst spricht man ja auch davon, also ist es so ein Stück Wiedervereinigung im Kleinen gewesen, also was in der allgemeinen Politik stattfinden sollte, im allgemeinen Land stattfinden sollte, sollte da ein Stück weit auch im Radio stattfinden.
Aber es war alternativlos, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, denn das Bundesgesetz, das erlosch. Also es blieb uns ja im Grunde, blieb der Bundesrepublik nichts anderes übrig. Es gab dann 1994, 16 Bundesländer einigten sich darauf, diese Körperschaft, von der Sie gesprochen haben, des öffentlichen Rechts, Deutschlandradio, so wurde das dann genannt per Staatsvertrag, unter ein Dach von ARD und ZDF zu schieben. Ja. Und die bisherige Bundesanstalt des öffentlichen Rechts, Deutschlandfunk, ging dann zusammen mit dem ehemaligen Westberliner RIAS und dem Deutschlandsender Kultur in dieser neuen Körperschaft auf. Die DLF-Auslandsprogramme, von denen wir gerade gesprochen haben, die wurden der Deutschen Welle abgetreten. Was änderte sich am Programm dadurch?
Der Kölner Deutschlandfunk, der alte Deutschlandfunk, konnte ja einigermaßen unbeschadet weitermachen. Also diejenigen, die die großen Veränderungen erlebt haben, waren ja, das war der Berliner Zweig, also der Deutschlandsender Kultur und der RIAS, die dann zusammengefasst wurden zu dem Deutschlandfunk Kultur später. Ja. Die hatten ja dann das Problem, aus ihren zwei Programmbereichen eins zu machen. Das war ja auch skurril, dass es am Anfang wirklich 12-stundenweise gewechselt hat, um das alte Programm in das neue Programm reinzufahren. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, das war alternativlos, das ist schon immer die Frage, ob es wirklich keine Alternativen gibt. Also es war eine naheliegende Alternative, so vorzugehen. Aber man hätte schon Alternativen gehabt, die natürlich schwerer zu legitimieren waren. Wenn man dann sagt, naja, also es gab ja durchaus schon auch die Bestrebungen, auch wenn Sie jetzt angesprochen haben, den MDR, damals gab es ja auch noch den ORB, man hätte ja auch eine Anstalt für alle neuen Länder machen können. Aber das hätte viel zu sehr an den alten DDR-Rundfunk erinnert. Also das wollte man da nicht.
Vielleicht, wenn Sie sagen, das wollte man nicht. Wie war denn die politische Stimmung Anfang der 1990er Jahre, die dann 1994 zu diesem Schritt, den wir gerade beschrieben haben, geführt haben?
Konzentrieren wir uns auf den Rundfunkbereich. Da war es natürlich so, man wollte so weit wie möglich sich von den alten Strukturen entfernen. Also das war ja auch für das Fernsehen ein harter Einschnitt, dass man das Fernsehen der DDR also völlig abgewickelt hat. Das hätte man auch anders machen können, wenn man nicht Sorge gehabt hätte, ja Gott, wir grenzen uns viel zu wenig von der Vergangenheit.
Das war eine Überstülpung mit anderen Worten.
Kann man auf jeden Fall so sagen.
Jetzt ist es ja nicht gerade leicht gewesen zu verstehen, was für eine Art Konstrukt damals entstanden ist. Es entstanden also zwei neue Programme unter dem Dach Deutschlandradio. Und später wurde dann aus Deutschlandradio Berlin, so war das Berliner Programm benannt worden, Deutschlandradio Kultur und dann Deutschlandfunk Kultur, so heißt es jetzt.
Ja.
Dann kam noch ein junges Programm dazu, D-Radio Wissen hieß das zunächst und das heißt jetzt Deutschlandfunk Nova. Und der Deutschlandfunk ist als solches quasi so auch mit Namen erhalten geblieben und durchgerutscht durch diese ganze Phase. Ja. Es gibt also jetzt drei Programme, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Warum ist denn der Name Deutschlandfunk erhalten geblieben?
Also ich denke, wenn man die Idee hat, einen nationalen Rundfunk zu machen und dann war diese Aufspaltung Deutschland Funk und Deutschlandradio Kultur in Berlin, das klang so nach Berliner Rundfunk. Also da fehlte die nationale Komponente. Und der Deutschlandfunk, das muss man ja schon sagen, hat ja über die Jahrzehnte ein großes Renommee aufgebaut. Und wenn man eine Marke hat, die wirklich gut steht, dann leuchtet es eigentlich nicht ein, dass man dann auf einmal diesen Namen wechselt und dann gerade diese Berliner Komponente ist vielleicht für das ganze Land zu wenig aussagekräftig. Da ist, glaube ich, Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur viel überzeugender. Und jetzt Deutschlandfunk Nova erst recht, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir was Neues gemacht für die Jugend.
Wenn Sie jetzt vom 60. Geburtstag des Deutschlandfunks ausgucken, also vom 01.01.2022, wozu braucht es einen beitragsfinanzierten nationalen Hörfunk heute?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, da wird man nicht drum herum kommen, sich zu überlegen, wie ist die Positionierung im Verhältnis zu den über 50 Landesanstaltenprogrammen, die ja auch mehr oder minder mittlerweile national empfangbar sind. Also ich glaube schon, dass ein nationaler Hörfunk wichtig ist, aber wir werden uns schon überlegen müssen, ob wir tatsächlich so viele Programme brauchen, von denen die meisten ja auch im Prinzip national empfangbar sind. Denn diese Diskussion über die Beitragserhöhung, die jetzt geführt wurde und die das Verfassungsgericht zumindest mal punktuell entschieden hat, das ist inhaltlich noch nicht ganz ausdiskutiert. Ähnlich ist es auch im Fernsehbereich. Da waren die dritten Programme aufgrund der Technik sinnvoll, die regionale Gliederung. Ich hatte keine Ahnung, was in Norddeutschland im dritten Programm lief. Das ist heute jetzt ganz anders. Und dann muss man sich schon überlegen, brauchen wir die alle?
Was würden Sie sagen, wofür stehen die 60 Jahre Deutschlandfunk? Ist das so ein bisschen, also ist die Geschichte dieses Senders so ein bisschen ein Brennglas der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen?
Wir sehen hier sehr schön die Veränderung. Der Deutschlandfunk war ja schon ein Stück weit, jetzt mal pointiert gesagt, ein Kampfsender auf die DDR gerichtet. Also man wollte dem Deutschlandsender der DDR was entgegensetzen. Also man hatte ganz große Sorge, dass die Propaganda der DDR zu gut wirkt in Westdeutschland. Und wir sehen das, glaube ich, zu sehr aus der Phase der Spät-DDR, wo man sagte, das war doch überhaupt keine Konkurrenz. Das war in den 1950er Jahren, sah das noch ganz anders aus. 1990 hat man im Prinzip über den Trabi gelacht, aber der Käfer von 1950 war so eine Rakete im Vergleich auch wieder nicht. Also nur um mal das pointiert gegenüberzustellen. Also die DDR war in den frühen 1950er Jahren durchaus eine Herausforderung und man hat es ernst genommen. Und man hat auch den Funk aus der DDR ernst genommen und hat dem was entgegensetzen wollen. Das war so der erste Schritt und die Wandlung vollzog sich dann, dass man gemerkt hat, ja, was haben wir denn alles zu bieten hier? Wir haben hier eine freie Meinungsbildung. Wir haben hier die Möglichkeit, wirklich viele Informationen nebeneinander zu stellen und so für die Vorteile der Demokratie zu werben. Und das bildete sich, glaube ich, dann sehr stark auch im Programm ab. Und als dann 1989 die Wende war, trat dann eben die Integration des neuen Staatwesens, der neuen Teile, das trat in den Vordergrund.
Vielen Dank, Professor Konrad Dussel. Mit dem Rundfunkhistoriker von der Universität Mannheim habe ich vor dieser Sendung über die Geschichte des Deutschlandfunks gesprochen, der am 1. Januar 2022 seinen 60. Geburtstag feiert. Um die Geschichte des Senders geht es auch morgen in den Kulturfragen, um dieselbe Zeit in einem Gespräch mit dem Journalisten Harald Kleinschmidt. Der Österreicher lebte mit seiner Familie in der DDR und kehrte nach seiner Ausreise als Deutschlandfunk-Korrespondent immer wieder dorthin zurück. Gleich geht es im Programm hier weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Bettina Schmieding.